기온다.
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 기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina. Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 306. Auf euch wartet ein buntes Potpourri aus Nachrichten, Interviews und Beiträgen. Am Anfang stehen dabei wie immer die Nachrichten, dieses Mal aus Brasilien und Mexiko. Und im Anschluss gibt es aus Kolumbien eine Mischung aus Nachricht und Kurzbeitrag über die Friedensgemeinde San José de Apartado. Anschließend erinnert uns die argentinisch-deutsche Regisseurin Janine Meerapfel mit ihrem Film La Amiga, die Freundin, an den traurigen Jahrestag des Militärputsches. Am 24. April 1976, also vor gerade einmal 37 Jahren, begann die argentinische Diktatur unter Jorge Videla. Weiter zurück, nämlich bis ins Jahr 1932, gehen wir mit einem Beitrag über die Nahuatl-Pipil. Sie gelten als die letzten Indigenen El Salvadors und erobern sich gerade ihre kulturelle Vielfalt zurück. Die Musik kommt heute von der Gruppe Boogie Belgique. Ahoi und viel Spaß beim Zuhören wünscht euch die Onda Info Crew.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Brasilien. Enttäuschung in Sepetiba. Seit 2010 betreibt ThyssenKrupp ein Stahlwerk in Santa Cruz, ein Bezirk von Rio de Janeiro, 70 Kilometer westlich des Stadtzentrums. Schon seit Baubeginn im Jahr 2006 klagen AnwohnerInnen über die Folgen. Fischerfamilien waren unter den ersten, die sich beschwerten. Durch Ausbaggerungen und durch die starke Metallbelastung fischen sie rund 80% weniger. Betroffen sind rund 8000 Familien, über deren Lebensbedingungen die Sozialökonomin Sandra Quintella in einer Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung berichtet.
Der Einwohner lebt unter diesem Staub und das ist total schrecklich. Jeden Tag, du siehst die Kinder, du siehst die alten Damen, die alten Herren und so weiter. Das sind die mehr betroffenen Leute, die alten Leute und die Kinder. Mit der Allergie mit die und so weiter. Und das ist eine sehr grausame Situation dort. Das ist echt, du siehst die Leute jeden Monat, wenn du eine Person siehst, du siehst, dass diese Degradierung von dieser Person jeden Tag.
Schon zum dritten Mal wurde der Konzern wegen starker Umweltverschmutzung zu Zahlungen in Millionenhöhe verklagt. Es folgten Rücktritte von Vorstandsmitgliedern und des Aufsichtsratsvorsitzes. Jetzt soll das Werk verkauft werden, ohne weitere Verantwortung zu übernehmen. 5 deutsche Abgeordnete besuchten letzte Woche Donnerstag das Stahlwerk in Brasilien. Sie gehörten zum Unterausschuss Gesundheit in Entwicklungsländern. Im Anschluss hatten sie Gelegenheit, sich mit Menschenrechtsorganisationen und Betroffenen auszutauschen. Die Abgeordneten verspäteten sich und hatten kaum Zeit, sich die Erfahrungen der AnwohnerInnen anzuhören. Es reichte nur für kurze Statements. So berichtete der Fischer Jacinto Nascimento von den großen Einbußen im Fischfang. Wie viele andere auch, ist er mittlerweile arbeitslos. Die Krankenschwester Marta Trindaggi klagte über den Silberregen. Er breitet sich als feiner Staub auf der Haut aus. Viele Menschen leiden unter Hautkrankheiten und Allergien. Die Reaktionen auf die vorgebrachten Beschwerden fielen kurz aus. Der Grünen-Abgeordnete und Delegationsleiter Uwe Kerkeritz sprach sich für eine lokale Lösung der Probleme aus. Allerdings gab er zu erkennen, dass die von ThyssenKrupp vorgebrachten Daten zum Stahlwerk sich doch stark von den Erfahrungswerten der Betroffenen unterschieden. Man müsse noch die offiziellen Zahlen abwarten. Für Unruhe sorgte dann der CDU-Abgeordnete Helmut Heiderich. Er bezeichnete die Angaben zu fehlenden Konzessionen des Betriebs und nicht eingehaltenen Umweltauflagen als falsch, obwohl der Konzern bereits mehrfach wegen Umweltverschmutzung verurteilt worden ist. Doch ehe man sich weiter verständigen konnte, war das Treffen abrupt beendet. Aus Termingründen müssten die Abgeordneten jetzt weiterfahren. Die AnwohnerInnen der Bucht von Sepetiba sind enttäuscht. Sie hatten sich von dem Besuch der deutschen Delegation mehr versprochen.
Mexiko.
In Oaxaca eskalierte ein weiteres Mal der Konflikt um einen Windpark am Istmo de Tehuantepec. Die spanische Firma Gas Natural Fenosa plant den Bau einer Anlage in Playa Vicente, südlich von Juchitán. Ende Februar versperrten Gegner des Projektes den Zugang zum Baugelände und blockierten mehrere Baumaschinen. Kurz vor Ostern, Ende März, versuchte die Polizei, die Baumaschinen zurückzubekommen und stieß dabei auf den Widerstand der Windparkgegner. Bei der mit Tränengas, Schlagstöcken und Steinen geführten Auseinandersetzung erlitten mehr als 30 Polizisten und ein Dutzend Blockierer zum Teil schwere Verletzungen. Wenige Tage nach der Auseinandersetzung wurde der Sprecher der Windparkgegner, Mariano López Gómez, verhaftet. Die Besitzer der Baumaschinen hatten Anzeige wegen Nötigung gegen ihn erstattet. Dank einer sofort in die Wege geleiteten Kampagne nationaler und internationaler Menschenrechtsorganisationen wurde López Gómez 3 Tage nach seiner Verhaftung wieder freigelassen. Wie Amnesty International allerdings feststellt, befindet er sich weiterhin in akuter Gefahr. López Gómez und weitere Windparkgegner erhalten regelmäßig Morddrohungen. Der Widerstand gegen den geplanten Windpark von Playa Vicente geht bereits in sein 2. Jahr. Die Bewohner der umliegenden indigenen Gemeinden befürchten eine Beeinträchtigung des Ökosystems der angrenzenden Lagunen. Dies hätte fatale Auswirkungen auf den Fischfang, von dem hunderte Familien in der Region leben. Des Weiteren behaupten sie, der ehemalige Bürgermeister von Juchitán habe das Land, auf dem der Windpark entstehen soll, widerrechtlich dem spanischen Unternehmen Gas Natural Fenosa überlassen.
A las 11 de la noche del domingo 4 de abril entraron al territorio de paz de la comunidad.
Was das Mädchen vorliest, ist ein Augenzeugenbericht. Die Meldung ist für das Radio Comunitaria Voces de Paz, dem Internetradio der Friedensgemeinde von San José de Apartadó in Kolumbien. Sie berichtet von dem Tag, an dem 10 bewaffnete Männer in die Gemeinde kamen. Die Soldaten schrien herum und beschuldigten die Anwohner, die Guerillabewegung zu unterstützen. Dann erschießen sie einen Mann vor den Augen seiner Kinder. Mehrere Dörfer im Departamento Antioquia im Norden Kolumbiens haben sich zu einer Comunidad de Paz, Friedensgemeinde, zusammengeschlossen, weil sie nicht in den bewaffneten Konflikt zwischen Paramilitärs, Sicherheitskräften und Guerillakämpfern hineingezogen werden wollen. Seit ihrer Gründung am 23. März 1997 wird die Friedensgemeinde San José de Apartadó immer wieder zum Schauplatz von Morden, Verschwindenlassen und Drohungen. 16 Jahre kämpfen die Bewohner schon dafür, in Frieden zu leben. Ihr Versuch, aus dem Konflikt herausgehalten zu werden, wird jedoch permanent untergraben. Auf ihrer Homepage berichten sie regelmäßig über neue Übergriffe. 2005 wurden bei einem Massaker 8 Menschen der Gemeinde von Paramilitärs ermordet. 10 Paramilitärs und ein Hauptmann der kolumbianischen Armee wurden zwar verurteilt, andere mutmaßlich beteiligte Militärs 5 Jahre später jedoch freigesprochen. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat die kolumbianische Regierung mehrfach aufgefordert, die Gemeinde zu schützen. Auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International setzen sich weltweit für die Bewohner ein. Mit Informationsständen machte die Lateinamerika-Gruppe in Berlin auf die Friedensgemeinde aufmerksam.
Warum wir den Stand gerade gemacht haben, ist einfach, dass es gerade 16 Jahre von der Gründung der Gemeinde geworden ist. Also der Gemeinde wurde am 23. März 1997 gegründet und wir wollten an dem Jahrestag einfach erinnern und wir wollten die Gemeinde auch eine sozusagen eine Geburtstagskarte dann schicken, wo auch die Passanten und wir als Gruppe Solidaritätsnachrichten geschrieben haben.
Anna Valvan ist Mitglied der Lateinamerika-Gruppe von Amnesty International und verfolgt den Fall der Gemeinde San José schon länger. Trotz internationaler Unterstützung bleibt die Situation für die Bewohner der Friedensgemeinde gefährlich.
Im Februar gab es einen Fall, wo wieder ein Gemeindemitglied einen Anruf bekommen hat. Er und seine Familie bedroht wurde. Ihm wurde gesagt, wenn die nicht das Gebiet verlassen, dann wird wieder ein Massaker passieren. Also es ist eine ganz schlimme Situation, gerade in dem Gebiet.
Ein Film wird 25. La Amiga, die Freundin. Ich staunte nicht schlecht, als ich spontan zu einer Filmvorführung in Anwesenheit der Regisseurin Janine Meerapfel in die argentinische Botschaft ging. Auf den Postkarten, die schwarz-weiße Momentaufnahmen des Films zeigten, waren auf der Rückseite vierstellige Postleitzahlen abgedruckt. Jeweils ein Filmverleih, Arsenal für die alten und Progress für die neuen Bundesländer, wurden angegeben. War ich etwa nicht auf einer Premiere gelandet? Sollte ich keinen brandneuen Film der argentinisch-deutschen Regisseurin vorgestellt bekommen? In gewisser Weise ist der Film La Amiga, die Freundin, aber eine endlose Premiere. Denn als einer der ersten Spielfilme beginnt er das Thema der argentinischen Militärdiktatur aufzuarbeiten. Und es gibt noch weitere Gründe, warum dieser schon etwas in die Jahre gekommene Film immer wieder gezeigt werden muss, erläutert die Regisseurin Janine Meerapfel.
Wie Sie wissen, ist es nicht viele Tage her, dass sich ein Jahrestag verjährt hat, der für uns Argentinier und für die Menschheit eine schreckliche Bedeutung hat, nämlich am 24. April kam vor 37 Jahren die Junta an die Macht in Argentinien und da begann eine Diktatur, eine Zeit von Terror, deren Folgen bis heute in unserem Land zu spüren sind. Dieser Film, den wir gedreht haben 1988 in Argentinien und ein bisschen auch in Deutschland, hat als Basis die Geschichte der Mütter von Plaza de Mayo. Es ist gedacht als eine Hommage an die Mütter von Plaza de Mayo. Und es ist aber die Geschichte einer großen Freundschaft zwischen zwei Frauen. Es ist merkwürdig, der Film hat ein gewisses Alter schon erreicht und doch scheint er immer wieder ganz präsent und ganz wichtig zu sein, dass man darüber redet, dass man solche Filme anschaut, dass man sich bewusst macht, welche historische Zusammenhänge man verstehen muss und man erinnern muss, um die schrecklichen Menschenrechtsverletzungen nicht mehr stattfinden zu lassen. Da, dort und hier und überall.
Der Film erzählt die Geschichte einer Freundschaft. Zwei Freundinnen versprechen sich im Kindesalter, Schauspielerin zu werden. Während Maria heiratet und drei Kinder großzieht, erfüllt Raquel sich ihren Kinderwunsch, Schauspielerin zu werden. 1976 übernehmen dann die Militärs die Macht in Argentinien und Marias ältester Sohn Carlos wird verschleppt. Einer von ca. 30.000 Verschwundenen der Militärdiktatur. Für Maria beginnt damit die verzweifelte Suche nach ihrem Kind. Sie schließt sich den Müttern des Maiplatzes, den Madres de la Plaza de Mayo, an, die alle das gleiche Schicksal teilen. Sie lassen sich nicht kleinkriegen im Kampf um die Aufklärung über den Verbleib ihrer Kinder. Auch Raquel, die Schauspielerin, wird vom Regime bedroht. Als eine Bombe in ihrem Theater explodiert, entscheidet sie, nach Berlin ins Exil zu gehen. Ob die beiden Frauenfiguren nach Vorbildern aus dem wahren Leben entstanden sind, erzählt uns Janine Meerapfel.
Es ist immer die Frage zwischen wahre Geschichte und authentische Geschichte. Es ist eine authentische Geschichte. Die Maria ist ganz ziemlich nah an der Gestalt von Eve Bonafini entwickelt. Ich habe sehr, sehr lange Eve Bonafini erlebt. Ich war mit ihr befreundet über die ganze Zeit, auch die Zeit der Militärdiktatur, als sie auch nach Deutschland kam und durch Deutschland reiste, auch den Bundespräsidenten damals besuchte.
und ich habe sie begleitet. Ich wollte nicht nur die Geschichte von den Müttern erzählen. Ich wollte diese andere Seite zeigen, die Seite der Menschen, die irgendwo gegen die Militärdiktatur waren, aber trotzdem sich letztlich entweder ins Exil gegangen sind oder sich arrangiert haben später, weil sie ihr Leben wollten. Also diese Raquel ist wir, ist so wie viele von uns. Es gibt ganz viele, ganz wenige Marias. Maria ist eine Heldin, ist eine Frau, die einen unendlichen Mut hat.
La Amiga, die Freundin, ist zusammen mit den Filmen Annas Sommer von 2001 und Der deutsche Freund von 2012 Teil einer Trilogie, wo das Private politisch ist, wo Menschen gezeigt werden, die für und mit ihren Überzeugungen leben. Der erste Film wurde 1988 in Argentinien gedreht, nur 5 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur. Auf viel Unterstützung konnte das Filmteam dabei nicht setzen. Janine Meerapfel erinnert sich.
Das Schwierige ist, dass so ein Film ja von einer vergangenen Zeit erzählt. Das heißt, du musst auch ins Bild setzen, alte Autos. Diese ganzen Dinge musst du irgendwo herbekommen. Und wir hatten eben nicht die Hilfe des Militärs, nicht die Hilfe der Polizei. Die hatten das Buch gelesen und haben gesagt, wir helfen euch nicht. Wir hatten keine Uniformen. Wir mussten die Uniformen teilweise nähen lassen. Wir hatten keine Waffen. Wenn jemand den Film zum zweiten Mal sieht und genauer hinguckt, auf der Plaza de Mayo, als der eine schreit Fuego, sieht man, dass die Typen da mit Holzteilen darum stehen. Wir hatten keine Waffen. Es gab auch sehr viele Drehorte, die wir nicht bekommen haben, weil die Leute das Buch oder einen Teil, eine Szene des Buchs gelesen hatten und dann nicht wollten, dass wir da drehen. Ein bisschen hat geholfen, dass Liv Ullmann die Hauptrolle gespielt hat. Das war ein kleiner Schutz, ein internationaler Schutz, weil Liv Ullmann ja sehr angesehen ist in Argentinien. Ansonsten war das keine leichte Produktion. Dass die Medien auch sehr erpicht drauf waren, uns festzulegen auf eine bestimmte Position, das hat es uns sehr schwer gemacht.
Und bevor ihr euch den Film selber anschauen könnt, gibt Janine Meerapfel noch eine kleine Anekdote zum Besten.
Und zwar wollte ich Ihnen eine sehr schöne Anekdote erzählen. Der Film beginnt mit dem Film Ayúdame a Vivir, in dem Libertad Lamarque singt.
La canción.
La canción. Okay. Und die zwei Mädels sind im Kino und gucken sich das an. Und sie versprechen sich, dass sie beide Schauspielerinnen sein werden. Und es war unendlich schwer, diesen Film zu bekommen. Weil Libertad Lamarque hatte das Buch gelesen und meinte, sie ist nicht damit einverstanden, dass ein Film, in dem sie spielt, in einem politischen Film gezeigt wird. Dann habe ich sie angerufen nach Miami, sie lebte schon damals in Miami, und habe gesagt, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Haben Sie genau gelesen, worum es da geht und so weiter? Gut, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat ja gesagt. 5 Jahre später bin ich eingeladen im Festival von Miami, wo ich jetzt auch wieder war. Und die halten mich in ein Zimmer zurück und ich weiß nicht warum. Und dann, wenn ich auf die Bühne gehe, um den Film zu präsentieren, steht da Libertad Lamarque. Und Libertad Lamarque sagt, und ich möchte euch vorstellen, eine Frau, die die Hosen richtig anhat. Und auf die ich so besonders, ganz besonders stolz bin, dass sie meinen Film da benutzt hat. Und das fand ich so toll, dass diese Frau auch diese Entwicklung gemacht hat. Libertad lebt heute nicht mehr, aber ich war sehr stolz, dass sogar Libertad Lamarque diesen Film dann letztlich als ein wichtiger Film empfunden hat. Ja, das war es schon. Das wollte ich euch erzählen. El que fue a por la luz sin cumplir lo que promete, no lo sé, ni el castigo que merece, el que roba juventud, la deshoja y la embestece como un cruel. Solo sé que en este caso, quien da fe de tu maldad, te bautizo con un nombre criminal.
y te doy como castigo el que no sufrí moral en la cárcel de tu olvido. Nada más. Con gotas de mi barba ante la almohada, ayúdame a vivir. Me dije entonces, y a fuerza de llorar,
how extravagant you are, throwing away women like that. Someday they may be scarce. And I think now I shall pay a call on Iran. Maybe get on the rebound.
Huh? When it comes to women, you're a true Democrat. 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 Democrat.
In El Salvador sind bitterarm und müssen auf den Kaffeeplantagen schuften. Irgendwann wagen sie den bewaffneten Aufstand, doch er scheitert. Die Großgrundbesitzer wollen ein Exempel statuieren und metzeln an die 30.000 Nahuatl-Pipil nieder, als Rache. Wir schreiben das Jahr 1932. Danach sind Sprache und Kultur der Nahuatl für Jahrzehnte verboten.
Si usted no ve, nuestra forma física, nuestra forma todo.
Wenn Sie uns anschauen, unsere physischen Merkmale und so, wir unterscheiden uns von anderen Personen.
Roberto Ortiz ist 27. Seine indigene Herkunft macht ihn stolz.
Vor kurzem habe ich mich mit jemandem unterhalten. Ein junger Kerl wie ich. Er war hier zu Besuch. Wir sind auf das Thema zu sprechen gekommen und er hat gesagt, aber es gibt doch gar keine Indigenen mehr. Mich kostete das nur ein Lachen. Genau wegen solchen Leuten, die so denken, ist viel von unserer Kultur verloren gegangen.
Nahuatl spricht auch Roberto nicht. Wie die meisten beherrscht er nur ein paar Phrasen. Von den 200.000 Menschen, die sich als Indigene bezeichnen, geben heute weniger als 100 Nahuatl als Muttersprache an.
Es gibt viele Nachforschungen und Initiativen und ich bin auch stolz hier auf unser Museum. Aber es ist auch ein bisschen peinlich, dass wir noch nicht so sehr viel herausgefunden haben.
Sagt Estefania Tepas aus Nahuizalco, einem verschlafenen Städtchen mit einem hohen Anteil an indigener Bevölkerung. Dort gibt es ein Nahuatl-Pipil-Museum, ein Festival und die uralte Sprache steht sogar auf dem Lehrplan der hiesigen Volksschule. Bürgermeister Jorge Patrice unterstützt diese Initiativen, so gut es eben geht.
Ich war auf einer Privatschule. Wenn mich die anderen Indio genannt haben, hat mich das beleidigt. Irgendwann habe ich entdeckt, dass es ein Grund zum Stolz sein kann, ein Indio aus Nahuizalco zu sein. Ich bin froh über meine gemischten Wurzeln. Das muss sich bei den jungen Leuten erst durchsetzen, dass sie stolz auf ihr Volk und ihre Wurzeln sind.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos.
Die Regierung in der Hauptstadt erkennt die Rechte der Indigenen inzwischen an. Auf finanzielle Unterstützung warten sie aber vergeblich.
Mittel für die Nahuatl Pipil kommen deshalb aus Europa, unter anderem von der österreichischen NGO Horizont 3000. Flor Jiménez koordiniert die verschiedenen Initiativen im Land.
Hubieron 79 años de silencio después de la masacre del 32, ¿verdad?
Nach 79 Jahren des Schweigens, nach dem Massaker von 1932, hat es unser Kulturverein geschafft, dieses Totschweigen endlich zu beenden. Die Leute interessieren sich einerseits wieder mehr für die Geschichte und auch dafür, wie es weitergeht.
Von den Ortsnamen abgesehen, haben es die Regimes in El Salvador beinahe geschafft, alles Indigene im Land auszurotten. Jetzt gilt es zu verhindern, dass die Ortstafeln von Ahuachapán, Chalchuapa oder Nahuizalco die letzten Überbleibsel einer uralten Kultur werden. Es ist ein schwieriger Kampf und vor allem ist es ein Wettlauf mit der Zeit.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.